Guten Tag und herzlich willkommen. Vor allem aber vielen Dank, dass Sie Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern hören. Hier mit einer Kostprobe. Und zwar mit der Kostprobe eines Buchs, das mich restlos begeistert hat. Es ist der neue Roman von Christoph Peters. Es ist bereits ein Zehnter. Der Sandkasten, so lautet sein Titel. Gemeint sind mit diesem Bild die Medien, die endlos rotierende Maschine, die den aktuellen Politikbetrieb begleitet. Mal mit kritischer Distanz, mal in Hinterzimmern klebrig mit der Macht verbändelt. Der Roman macht einen Querschnitt, indem er zwei Tage im November 2020 erzählt, und zwar in Berlin. Hauptfigur ist der Journalist Kurt Siebenstädter, 51 Jahre alt, verheiratet, ein sehr bekannter Moderator einer sehr wichtigen Radiosendung, die den Politikbetrieb aktuell begleitet und die neuesten Themen behandelt. In Form von Gesprächen, in denen Siebenstädter seine prominenten Gesprächspartner kritisch befragt, hinterfragt, auch mal auflaufen lässt und demontiert. Sarkastisch, abgezockt, gerissen, aber auch müde und überdrüssig dieses meinungsspielenden Demokratietheaters im Sandkasten der Medien ist Siebenstädter, der längst weiß, wie das politische System die Kritik der Medien einkalkuliert aufsaugt und für sich nutzt. Zunehmend genervt von den Forderungen nach Political Correctness und den Leitplanken einer moralinsauren Sprachpolizei und andererseits auch angeekelt von einer überholten Politikergeneration, ahnt er, dass bald ein gewaltiger Shitstorm seine Karriere beenden könnte. Christoph Peters Roman »Der Sandkasten« ist damit nicht nur ein Querschnitt von zwei Tagen durch das Leben seiner Hauptfigur, sondern vor allem auch durch die Berliner Republik, durch den aktuellen Politik- und Medienbetrieb der Bundesrepublik. In kritisch karikierend bis zur Kenntlichkeit. Durchaus auch ein Schlüsselroman, dessen fiktionale Figuren so treffend gezeichnet sind, dass wir sie mühelos in der Realität erkennen. Kubicki, Lauterbach, Lindner, Spahn, Andrea Nahles und so weiter. Gerade als Siebenstädter von der FDP ein Angebot erhält, als ihr neuer Pressesprecher die Seiten zu wechseln, übrigens ein hinreißendes literarisches Kabinettstück, dessen Zynismus nur noch durch die Realität übertroffen werden dürfte, geht der Roman auch schon auf sein Ende zu. Und das ist wirklich sein einziger Nachteil, nämlich dass er nach rund 250 Seiten schon aufhört. Er ist so spannend, so unterhaltsam bissig, so gnadenlos kritisch, so entlarvend präzise, dass ich gern 1000 Seiten mehr gelesen hätte. Die Kostprobe aus »Der Sandkasten« liest jetzt der Autor selbst, Christoph Peters.
Guten Tag, mein Name ist Christoph Peters, ich bin Schriftsteller, 1966 in Kalka am Niederrhein geboren, habe meine Jugend in einem katholischen Jungeninternat namens Collegium Augustinianum Garstung verbracht, anschließend in Karlsruhe Malerei studiert, war Meisterschüler bei Meuser und male, schreibe, zeichne ernsthaft, seit ich 15 bin. Nach dem Studium habe ich einige Zeit als Fluggastkontrolleur in Frankfurt am Flughafen gearbeitet, während dieser Zeit meine ersten beiden Langtexte geschrieben, Heinrich Grevens Arbeit und Liebe und Stadtlandfluss. Stadtlandfluss war dann mein erster Roman, der 1999 erschienen ist, mit dem ich relativ erfolgreich war. Seitdem bin ich als freier Schriftsteller unterwegs, habe eine ganze Reihe von weiteren Romanen geschrieben, unter anderem Das Tuch aus Nacht, Ein Zimmer im Haus des Krieges, zuletzt den Dorfroman und jetzt den Roman Der Sandkasten, aus dem ich Ihnen gleich was vorlese. Der Sandkasten erzählt von Kurt Siebenstädter, 51 Jahre alt, Radiojournalist, seit vielen Jahren Moderator einer berühmten, bundesweit ausgestrahlten politischen Morgensendung, in der er mit aller Härte und Schärfe und Dynamik, die einem zynischen, ironischen, intelligenten Menschen zur Verfügung steht, Politiker, Vereinsmeier, Sportler, Schauspieler, alle Leute, die in diesem Land was zu sagen haben, mit Fragen malträtiert, vorführt, aus dem Konzept zu bringen versucht. Jetzt mit 51 realisiert er allmählich, dass seine Zeit als Ironiker, als Polemiker sich dem Ende nähert, denn die Zeitläufe haben sich dahingehend verändert, dass die Sprache immer genauer betrachtet wird, immer genauer beobachtet wird, was einer sagt, ob es richtig oder falsch ist, und Siebenstädter hat eigentlich keine Lust und rechnet Tag für Tag damit, dass ihn irgendein finaler Shitstorm aus seinem Berufsleben hinaus katapultiert. Mit derart schlechter Laune betritt er an diesem Tag die Bühne und anderthalb Tage verfolgen wir ihn in dem Roman, bis der Roman zu Ende ist. Die Bahn hielt, Türen wurden geöffnet. Siebenstädter zog sich die Maske vom Gesicht, stopfte sie in seine Jackentasche, war froh, durchatmen zu können, dem eigenen Mundgeruch zu entkommen, überquerte zügig die Straße. Schweißtropfen traten ihm auf die Stirn, binnen weniger Sekunden klebte das Unterhemd an der Haut, er überlegte, die Jacke auszuziehen und über dem Arm zu tragen, entschied sich dagegen, weil es unpraktisch war und nach Studienrat aussah, ein Studienrat auf dem Weg nach Hause. Dass er schnell und stark schwitzte, hatte nichts mit dem Alter zu tun. Er gehörte dem blonden nordeuropäischen Phänotyp an, Selektionsprodukt der letzten Eiszeit, nicht ausgelegt für mediterrane oder subtropische Temperaturen, daran änderte auch seine Italienverklärung nichts. Zeitlebens hatte er vom Süden geträumt, Arkadien, Zypressen, Oliven, das Meer, war Wilhelm Meister, Eichendorffs Taugenichts, den Rimini-Campern aus Bottrop gefolgt, auf der Flucht vor Pflicht und Fleiß, Härte und Treue, Sitte und Anstand, getrieben von der Sehnsucht nach leichterem Leben, besserem Essen, schöneren Frauen. Doch jetzt, wo der Süden sich immer weiter dem Norden entgegenstreckte, war es ihm auf einmal zu warm. Der November, schrecklichster Monat des Jahres, voll vergessener Toter, nasskalter Gespenster, versuchte sich als Wiedergänger des Frühlings. Entlaubte Sträucher schlugen aus, Kirschbäume blühten. Es hatte seit Wochen nicht richtig geregnet, im Osten war der Boden bis in 10 Meter Tiefe durchgetrocknet, die Wälder verdorrten, starben, wenn sie nicht gleich abgefackelt wurden. Letztes Jahr hatten tagelang Rauchschwaden von Waldbränden 30 Kilometer entfernt in den Straßen gehangen. Er war vom scharfen Geruch aus dem Tiefschlaf gerissen worden, in den Garten gelaufen, hatte geschaut, ob sein eigenes Haus oder eins der Nachbarn in Flammen stand. Seitdem sah er Bilder, Berichte von Feuerwänden, Gluthöllen in Kalifornien, Australien, Sibirien mit anderen Augen. Vor 20 Jahren, als er hierher gezogen war, hatte ihm einer erzählt, die Grenze zwischen atlantischem und kontinentalem Klima verlaufe mitten durch Berlin, genau dort, wo die Mauer gestanden habe. Er hatte es für einen schlechten Witz gehalten, sich meteorologische Karten beschafft und tatsächlich, die kontinentale Zone begann im Märkischen Sand, zog sich über tausende Kilometer sibirischer Steppen bis zum Japanischen Meer. Jetzt wurden die Steppen zu Wüsten und das Grasland versteppte, 2, 3 weitere Sommer wie die beiden letzten und die brandenburgischen Bauern mussten von Pferden und Rindern auf Kamele und Ziegen umsatteln. Siebenstädter starrte mehrmals täglich auf seine Wetter-App, es war fast schon eine Manie. Er hoffte auf Tiefdruckgebiete, auf fallende Temperaturen, lang anhaltende Niederschläge, doch da war nichts dergleichen in Sicht. Beim Anblick der kleinen Sonnen auf dem Display fühlte er sich schuldig, weil er nach wie vor täglich heiß duschte, eine Espressomaschine mit Kapseln benutzte, im Winter abends sein Kaminfeuer schürte und noch immer am liebsten Filetsteak aß. Vielleicht gab es auch gar keine Zusammenhänge, all das war nur eine vorübergehende Laune der Natur, Folge verstärkter Sonnensturmaktivitäten, systemimmanenter Aufschaukelungskreise. Mitte des 16. Jahrhunderts war es so heiß gewesen, dass die Flussbetten von Rhein und Donau vollständig trocken gelegen hatten. Einmal war 11 Monate lang kein Tropfen Regen gefallen. Bauern waren auf den Feldern zusammengebrochen, Zehntausende an Hunger und Durst gestorben.
Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Und was wir da für Hitzewellen hatten. Pulloverfabrikanten gingen ein. Da gab es bis zu 40 Grad im Schatten. Wir mussten mit dem Wasser sparsam sein.
Das Lied war eine der Hymnen seiner Kindheit gewesen, wenn es im Radio lief, während endloser Autofahrten durch strömenden Regen zur Nordsee, hatte er es aus vollem Hals mitgesungen. Seine Erinnerung bestand aus langweiligen Sommerferien in Kinderzimmern, in Aufenthaltsräumen von Jugendherbergen, Pensionen, schlechten Hotels, während das Wasser die Fensterscheiben hinunterlief. So lange war das doch noch gar nicht her. Vor 7 oder 8 Jahren hatte in Berlin von Weihnachten bis Ende April Schnee gelegen. Er wusste es, weil Nora mit dem Schlitten im Friedrichshain aus voller Fahrt gegen einen Baumstamm gekracht war, sich die Lippe gespalten hatte, in der Notaufnahme genäht werden musste. Auch in den Wintern davor waren sie Schlitten gefahren, hatte er seine Pelzkappe, die Schaffelljacke getragen und trotzdem gefroren. Nur Tibor war nie kalt gewesen, er hatte den Schnee verkläfft, in den Schnee gebissen, sich im Schnee gewälzt. Was bedeuteten 2 oder 3 Dekaden Wärme in Erdzeitaltern, die nach Jahrmillionen bemessen wurden? Miozän, Pliozän, Pleistozän, Holozän. Mittlerweile hatten sie das Anthropozän ausgerufen, ein Name, der selbst Hass und Grötzenwahn seiner Artgenossen in sich vereinte. Eine nicht ganz junge Mutter mit Zwillingskinderwagen kam ihm entgegen. Sie trug eine FFP2-Maske, eines dieser Dinger, durch die man keine Luft bekam, weil ihr Vlies für Schweißer, Steinmetze, Straßenarbeiter zum Schutz vor Staublungen entwickelt worden war. Schon von Weitem fixierte sie ihn, hielt ihren Blick starr auf seine Augen gerichtet. Außer ihnen war weit und breit kein Mensch aus der Straße. Siebenstädter sah Empörung, sah Angst, sah Hass, spürte, wie seine Mundwinkel zuckten, seine Zunge Laute zu formen begann. »Machen Sie sich keine Sorgen, junge Frau, das Leben auf diesem Planeten wird weitergehen, mit oder ohne uns, Sie und mich. So wie es weitergegangen ist, als die glühende Lava des Vesuvs Pompeji begraben, die Pest 2/3 aller Bewohner Europas hinweggerafft hat. Nicht anders war es nach dem Ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg. Enden sind Anfänge, einige bleiben immer auf der Strecke. Natürliche Auslese nennt es die Biologie, der Ökonom spricht von Gesundschrumpfungsprozessen. Schauen Sie in die Geschichtsbücher, was wir als Art schon alles überlebt haben, seit Homo sapiens sapiens vor 300.000 Jahren in Ostafrika auftauchte. Sowieso würde es der Welt ohne uns besser gehen. In der Gegend von Tschernobyl verwildert das Land. Seit wir weg sind, die Natur sich selbst überlassen ist, kehren seltene Pflanzen und Tiere zurück, Przewalski-Pferde und Wiesentherden. Bald wird die Evolution dort radioaktiv stimuliert, unvorstellbare Mutanten postnuklearen Lebens hervorbringen. Manchmal, wenn er den Mund aufmachte, jemand Wildfremden ansprach, brachte seine Stimme die Verhältnisse durcheinander, verursachte einen kurzen Schock, als ob er jemanden ohrfeigte, mit voller Wucht zuschlug, dass die 5 Finger der flachen Hand im Gesicht des Opfers einen weißen Abdruck hinterließen, der später grün und blau wurde. Doch diesmal sagte er nichts, grinste nur höhnisch über die dumme Angst, die kindische Erbitterung in den Augen der Frau, über seine eigene Gleichgültigkeit, all den drohenden oder längst eingetretenen Umweltkatastrophen, Weltwirtschaftskrisen, Seuchen zum Trotz. Er fragte sich, ob er unter die Klimaskeptiker, die Corona-Skeptiker gegangen war. Neulich hatte eine Freundin von Nora am Küchentisch erklärt, dass amerikanische Ex-Präsidenten, Hollywood-Schauspieler, die jüdischen Bankiers hatte sie weggelassen, Antisemitin wollte sie doch lieber nicht sein, einem weltweiten Kinderschänderring angehörten, dass sie Mädchen in Kerkern gefangen hielten und aus deren Schleimhäuten, Drüsen, Angstschweiß, Adrenochrom für Anti-Aging-Medikamente gewinnen ließen. Der Milliardär Jeffrey Epstein war ihm eingefallen, der Minderjährige auf seine Privatinsel in der Karibik verschleppt, zu Sexpartys mit den Mächtigen, den superreichen Superschönen gezwungen hatte, ehe er vor einem halben Jahr in seiner Gefängniszelle unter mysteriösen Umständen die wie Selbstmord aussehen sollten, starb. All das war tatsächlich passiert. Der dunkle Rest blieb Spekulation, würde wohl nicht mehr ans Licht kommen, mischte sich mit Verschwörungstheorien, Untergangsvisionen, Erlösungsfantasien. Auch in Deutschland waren auf den einschlägigen Demonstrationen QAnon-Plakate aufgetaucht, mischten sich unter Esoteriker und Reichsbürger, Bioschamanen und Pränzelschwaben, Neurechte, Chemtrail-Warner, Antisemiten, Pius-Brüder, Evangelikale. Sie schrien in Kameras, beschimpften Reporter, resonierten über Bevölkerungsaustausch, glaubten, dass die Kanzlerin im Keller des Pergamonmuseums unter dem Altar, der schon seit der Antike dem Satan geweiht war, Kinder in Käfigen hielt, wie die Hexe in Hänsel und Gretel, und deren Blut trank, während der Computermilliardär mit seiner Stiftung zur Überwachung der gesamten Menschheit Microchips in die Impfstoffe rührte. Jetzt haben Sie ein bisschen gehört, wie Kurt Siebenstädter auf dem Nachhauseweg nachdenkt, resoniert, schimpft, vor sich hin brabbelt. Aber natürlich trifft er in seinem Beruf auch immer wieder Leute aus der Politik lebendig. Er ist für diesen Abend zu einer sogenannten Hintergrundrunde, einem kleinen informellen Gespräch bei dem SPD-Gesundheitsexperten Professor Bernburger eingeladen. Vorher trifft er noch Maria Andriessen, ebenfalls eine sozialdemokratische Politikerin, in die er ein bisschen verknallt ist, die ihm einen Text geschickt hat, dass sie ihm vielleicht ganz interessante, heikle, heiße Informationen stecken könnte, mit denen er dann sehen kann, was er damit anfängt. Und da er ein bisschen in sie verliebt ist, denkt er sich, naja, vielleicht geht da noch was. Er ist außerehelichen Affären gegenüber Zeit seines Berufslebens offen gewesen. Auch das wird inzwischen mehr und mehr zum Problem. Und auf dem Weg ins Ernst-Lemmer-Haus, wo das Hintergrundgespräch als auch das Treffen mit Maria Andriessen stattfinden soll, realisiert er, dass er ziemlich verschwitzt riecht und das möchte er natürlich auf gar keinen Fall. Deshalb geht er schnell nochmal in einen Drogeriemarkt, um ein Deo zu kaufen. Und dort trifft er rein zufällig Professor Bernburger, der auch noch was besorgen muss. Professor Bernburger zuckte zusammen. Obwohl er Siebenstädters Sendung regelmäßig morgens beim Frühstück hörte, ihn wegen dessen riesiger Fangemeinde, die sich angeblich aus Menschen aller Gesellschaftsschichten zusammensetzte, zu seiner Hintergrundrunde eingeladen hatte, war er nicht sicher, was er von ihm halten sollte. Es gab Leute, nicht nur in seiner eigenen Partei, die Siebenstädter lieber heute als morgen aus dem Sender gejagt hätten. Siebenstädter hatte neben den üblichen Generalsekretären, Landesministern, ausländischen Botschaftern, Religionsvertretern, Wissenschaftlern in jüngster Zeit regelmäßig obskure Zeitgenossen wie den Kabarettisten Werner Brahm zum Interview, der nicht nur immer noch Frauen- und minderheitenfeindliche Witze machte, über Political Correctness, Sprachpolizei, Gutmenschentum herzog, sondern auch im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Eindämmung des Virus mal Stasi- und mal Nazi-Vergleiche bemühte. Daneben war Judith Rositzky ebenso eloquente wie attraktive Vorzeigeintellektuelle der Plattformlinken überproportional häufig in seiner Sendung zu Gast, konnte die Rückverstaatlichung der technischen wie sozialen Infrastruktur propagieren, unwidersprochen behaupten, dass Wasser- und Energieversorgung, Verkehr, Telekommunikation, Gesundheitswesen sowie große Teile des Wohnungsmarkts in den Besitz der öffentlichen Hand gehörten, die sie den Bürgern bereitstellen solle, ohne damit Gewinne zu erwirtschaften. De facto käme das einer Restauration des SED-Sozialismus gleich. Dass sie sich jetzt hier im Drogeriediscounter trafen, war ein unglücklicher Zufall. Professor Bernburger fand dennoch, dass es extrem unsouverän wirken würde, wenn sie wortlos aneinander vorbeigingen. Andererseits wäre es ebenso peinlich, wenn Wähler oder auch Hörer, ganz gleich welcher politischen Richtung, sie beide hier im Drogeriemarkt angeregt plaudern sähen. Corona-Leugner, Demokratiefeinde, Verschwörungstheoretiker reimten sich eine fatale Allianz aus Presse und Politik zusammen, die nichtsdestoweniger für alle Beteiligten einen massiven Verlust an Glaubwürdigkeit nach sich zog. Gerade weil er in den nächsten Tagen ein längeres Morgengespräch mit Siebenstädter arrangieren wollte, darauf hoffte, ihn aus der Ecke seiner notorisch skeptischen Pseudoneutralität zu locken, wäre es fatal, Wenn Sie jetzt hier vor dem Rasierseifenregal irgendein Querdenker mit seinem Handy fotografierte, das Bild anschließend durch die sozialen Medien jagte nach dem Motto »Seht her, wie es um die Unabhängigkeit der Lügenpresse steht«, Radiostar Siebenstädter mit Professor Lockdown Rolf Bernburger gemeinsam beim Einkaufen. Professor Bernburger hob die milchweiße Flasche Tabak Original, die er gerade herausgenommen hatte, in die Höhe, rang sich ein Lächeln ab und sagte, »Desinfektion geht über alles«, dachte im selben Moment, was für ein idiotischer Satz, noch dazu, wenn man Rasierwasser in der Hand hielt. Siebenstädter trat auf ihn zu, fragte sich, ob Bernburger allen Ernstes Hygieneartikel aus dem Discounter benutzte. Andererseits passte es ins Bild. Es hieß, er sei, außer bei seinen Schuhen, Hemden, Anzügen, äußerst sparsam, fast schon geizig. »Tabak Original hat schon mein Vater benutzt«, sagte Siebenstädter. »Wir bevorzugen eigentlich Old Spice.« Siebenstädter suchte nach einer witzigen Bemerkung, mit deren Hilfe sie von der Peinlichkeit ins Gelächter wechseln könnten, merkte, dass er seit Maria Andriessens Nachricht in zu viele einander gegenseitig unterminierende Gedankengänge verstrickt war, um schlagfertig zu sein. Abgesehen davon hielt der Bernburger für humorlos. Vermutlich würden sie beide nach dem Einkauf zu Fuß Richtung Ernst-Lämmer-Haus gehen, wobei es auch sein konnte, dass draußen ein Wagen auf Bernburger wartete. Siebenstädter wollte keinesfalls zusammen mit ihm dort ankommen. Dass er Maria Andriessen mehr oder weniger privat im Büro aufsuchte, war heikel genug. Allein die Tatsache, dass er sie halb verschwörerisch getroffen hätte, würde Bernburger sowohl im nächsten Radiogespräch als auch in parteiinternen Auseinandersetzungen psychologische Vorteile verschaffen. Maria Andriessen mochte Bernburger nicht. Das steife, penible, kleinkarierte, das er verkörperte, war ihr geradezu physisch unangenehm. Umgekehrt konnte man davon ausgehen, dass ihre barocke Art Bernburger ebenso abstieß. »Mir ist die Zahnpasta ausgegangen und nachher werden die Läden zu sein«, sagte Siebenstädter wie, um sich zu rechtfertigen, obwohl gar kein Erklärungsbedarf bestand. Professor Bernburger witterte, dass Siebenstädter etwas vor ihm verbergen wollte. In solchen Dingen konnte er sich hundertprozentig auf seinen Instinkt verlassen. Entweder hatte es mit Politik zu tun oder mit der Pandemie. Unverantwortlicher Leichtsinn, hygienisches Fehlverhalten, ein strafbarer Regelverstoß. Möglicherweise war etwas Sexuelles im Spiel, eine heimliche Affäre, heikle Vorlieben, unappetitliche Praktiken. Siebenstädter stand im Ruf, nichts anbrennen zu lassen, was ihm lange Zeit eine gewisse Bewunderung zumindest bei bestimmten Leuten eingebracht hatte. Damit war es vorbei. Auch ging er normalerweise sofort zum Angriff über, ganz gleich, bei welcher Gelegenheit man ihn traf. Jetzt verschielt er sich erstaunlich defensiv, dafür musste es Gründe geben. Professor Bernburger entschied, Siebenstädters offensichtliche Schwäche zum eigenen Vorteil zu nutzen, sagte, »Ich weiß ja, Sie sind ein großer Verfechter journalistischer Unabhängigkeit und lassen sich von niemandem vor den Karren spannen, was ja an sich eine hervorragende Eigenschaft für einen Journalisten ist. Aber in diesem Fall, wo wir am Beginn der zweiten Welle stehen, Weihnachten, Silvester in totaler Isolation mit Zehntausenden von Toten drohen, wäre es doch wichtig, wenn auch jemand wie Sie uns dabei helfen würde, die Bevölkerung mit etwas gezielterer Auswahl der Fakten und, sagen wir, sanften Druck auf unsere Seite zu ziehen.« Er machte eine Pause, entschied, auf die persönliche Ebene zu wechseln. »Denken Sie doch auch an das Leben Ihrer Eltern und Großeltern, das Ihnen doch sicher am Herzen liegt. Vielleicht können Sie dann dieses eine einzige Mal dazu übergehen, die Menschen im Land nicht nur zu informieren, sondern zu überzeugen.«
Soweit Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Christoph Peters stellte Ihnen eine Kostprobe aus seinem neuen Roman »Der Sandkasten« vor. Erschienen 2022 im Luchterhand Verlag, 256 Seiten, das Hardcover kostet 22 €.